Kaufen oder nicht kaufen? Diese Entscheidung müssen alle von uns immer wieder aufs Neue treffen. Ob es um Supermarkteinkäufe geht, Klamotten oder ein neues Abo. Manchmal entscheiden wir dabei überlegt und rational, ob wir wirklich etwas kaufen wollen. Und manchmal shoppen wir impulsiv und greifen zu, weil ein Produkt besonders verlockend, besonders günstig oder besonders rar erscheint. Aber wovon genau hängt es ab, ob etwas in unserem Warenkorb landet oder nicht? Mit welchen Argumenten lassen wir uns überzeugen, bewusst und unbewusst? Und welche Tricks kennen Verkäufer, die es uns leicht machen, Ja zu sagen? Darüber sprechen wir heute. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Hallo, ich bin Sebastian.
Und heute geht es um das Thema Psychologie der Preise. Warum wir kaufen, was wir kaufen. So, liebe Neverminders, ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder einen Gast. Ihr habt es gerade schon gehört. Er heißt Sebastian. Und damit ihr ihn ein bisschen besser kennenlernt, stelle ich ihn einmal kurz vor. Sebastian Vogt ist heute bei uns im Studio. Er hat Wirtschaftsinformatik studiert und hat promoviert, also eine Doktorarbeit geschrieben, zu Preisstrategien. Sebastian, erstmal herzlich willkommen.
Ja, Fanny, schön, dass ich hier sein darf.
Magst du einmal kurz sagen, wo du gerade arbeitest und womit du dich den ganzen Tag so beschäftigst?
Ja, also, es mag ein bisschen nerdy klingen, aber tatsächlich beschäftige ich mich quasi in meiner gesamten beruflichen Laufbahn seit knapp 20 Jahren mit Preisen. Ich war bei Bertelsmann, ich war bei ProSieben und bei Axel Springer und vielfach habe ich dort Positionen eingenommen, wo wir den Unternehmen geholfen haben, irgendwie ihre Leistungen besser zu verkaufen und natürlich auch gute Preise durchzusetzen. Ich war auch lange in der Beratung und bin es auch wieder. Ich bin Partner bei der Unternehmensberatung HAI und auch da machen wir genau das. Wir helfen also Medienunternehmen oder Softwareunternehmen oder anderen mit digitalen Geschäftsmodellen, ja, erfolgreich zu verkaufen. Das ist ganz viel Datenarbeit, aber tatsächlich ist es auch viel Psychologie.
Und nicht zu vergessen, du hast auch selbst einen Podcast, nämlich die Pricing Friends. Und auch dort redest du ja mit Gästen ganz viel über Preisstrategien. Also wenn ihr Lust habt, hört da gern mal rein.
Genau. Ich glaube, Pricing ist schon etwas Spezielles. Aber wer Lust hat, nach den 15 Minuten, hört gerne rein. Pricing Friends. Wir haben auch ganz viele lange Folgen zu Preispsychologie. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Entscheidungen treffen? Und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen ja ganz spannend.
Super, dann lass uns mal loslegen. Ich habe mich natürlich gefragt, als jemand, der sich den ganzen Tag mit Preisen beschäftigt, was war denn dein letzter Impulskauf, den du vielleicht sogar hinterher bereut hast?
Ich ertappe mich auch bei Impulskäufen. Nehmen wir mal irgendwie den typischen Supermarktbesuch. Da gibt es ja Produkte wie, weiß ich nicht, Brot und was man so braucht für das tägliche Leben. Und dann gibt es ein paar Impulskäufe, die bei mir eigentlich zwei sind zum Beispiel. Das eine sind Chips, weil es gibt am Familienfernsehwochenende zweimal am Wochenende Chips, eingefordert von den Kindern. Aber wo ich vielleicht wirklich Impuls kaufe, sind Joghurts. Klingt banal, aber irgendwie esse ich gerne Joghurt zum Nachtisch am Abend. Und da ist es so, dass Preise sehr häufig rot ausgezeichnet werden. Rot ist immer eine Signalfarbe. Das kennt der Neandertaler von früher, als er seine Familie beschützt hat in der Höhle. Das ist so ein Zeichen für Warnung. Es ist die rote Ampel, die Frau im roten Kleid, die wirkt gefährlich. Also dieses Rot ist insbesondere für Männer aus dieser prähistorischen Vergangenheit eine starke Signalfarbe. Und dieses Rot funktioniert auch im Supermarkt. Da ist der Preis, der durchgestrichen ist oder der rabattiert ist, oft rot, um ein Signal zu geben, jetzt kaufen. Und tatsächlich wirkt Rot bei Männern stärker als bei Frauen.
Ist das so?
Das ist tatsächlich so aus diesem Hintergrund. Und deswegen sind auch viele Produkte dann natürlich mit einem roten Preis rabattiert.
Ich kann das unterstützen. Ich glaube auch, dass, ich bin ja eine Frau, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich rot sehe, weil ich denke, die wollen mir hier doch nur weismachen, dass das gerade rabattiert ist. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung.
Ja, also erstmal scheinst du für meinen Beruf vielleicht geeigneter zu sein als ich, dass du darauf mehr achtest als ich. Also sehr, sehr gut. Ich glaube, im Supermarkt, wenn wir mal in dem Beispiel bleiben, da gibt es ja dennoch total viele Rabatte. Ne? Und es sind ja sehr, sehr selten, sage ich mal, emotionslose Produkte. Also ein Brot wird ja nie rabattiert. Das ist ja, braucht man immer wieder, sondern es sind eher emotionale Produkte. So werden zum Beispiel 70% aller Biere im Volumen im Lebensmitteleinzelhandel rabattiert verkauft. Weil ich halt deswegen, wenn ich die Bierwerbung sehe, mir den Kasten reinstelle in meinen Warenkorb und dann den sozusagen Warenkorb mit anderen Sachen vollmache, die am Ende wieder Marge bringen. Das heißt, sehr gutes Einstiegsprodukt, hoher Preiskampf und Rabattierung hier und überall.
Warte mal, das heißt also, diese Schwelle, dass ich überhaupt etwas in meinen Wagen packe, ist wichtig für alle weiteren Käufe?
Genau, also in der Werbung, das ist sowohl im Supermarkt, kann aber auch online sein, gibt es immer sogenannte Basket Opener. Also das ist so das Produkt, was du als erstes in den Warenkorb packst. Das ist häufig etwas, was sehr stark in der Preiswahrnehmung eines Kunden ist. Also wenn ich zum Beispiel Büromaterialien kaufe, dann packe ich als erstes irgendwie 10 Blöcke Papier oder Tinte oder Toner rein. Und das kann natürlich auch der Bierkasten im Lebensmitteleinzelhandel sein. Das heißt, die Produkte von so einem großen Sortiment wie einem Händler sind halt auch so bepreist, dass diese Basket Opener, die ich als erstes kaufe, sehr kompetitiv bepreist sind. Und jetzt bleibe ich mal bei diesen Büromaterialien. Dann sind es vielleicht irgendwie Tackernadeln oder ein Geodreieck oder sowas, was man halt, wo man dann nicht mehr auf den Preis achtet, wo dann eine hohe Marge drauf ist, die tendenziell etwas teurer sind. Und das ist halt ein starker Effekt, den es auch im Supermarkt gibt. Genauso wie Streichpreise. Also kennt ja auch jeder. Das hat mal 3 Euro gekostet. Jetzt kostet es nur noch 1,99. Also das wirkt auch wieder, hey, ich mache hier einen guten Deal. Ich spare hier 1,01 Euro. Das ist ja super. Und natürlich sind die ganz oft ja auch so bepreist, dass diese 3 Euro der alte Preis über einer Preisschwelle ist und der neue Preis unter einer Preisschwelle. Das heißt, wir verarbeiten Zahlen und Preise immer Ziffer für Ziffer in unserem Gehirn. Mhm. Und 1,99 wirkt halt deutlich günstiger als 2,00 Euro in unserer Verarbeitung. Meine Hypothese, das hat sich in den letzten Jahrzehnten abgenommen, aber das ist die Theorie. Und deswegen sind vor allen Dingen, ich sag mal, günstig Anbieter, gehen sehr stark auf 99er Preise. Wenn du jetzt einen Premium-Pelzmantel irgendwo online kaufst, dann wird er keine 99er Preise haben, sondern dann ist er absichtlich, weil er hochwertig aussehen soll, dann auch gerundet und dann kostet er 1000 Euro und nicht 999,99.
Mhm. Okay, ist also auch verknüpft mit der Wahrnehmung der Marke.
Genau, weil manche Marken wollen ja einfach auch hochpreisig wirken und es gibt ja auch durchaus Marken, die auch absichtlich ein Hochpreis-Image haben und teilweise ja auch, je höher der Preis ist, je exklusiver das ganze Produkt wirkt, sogar mehr verkaufen, als wenn sie jetzt eine Preissenkung und einen Rabatt darauf geben würden.
Sehr schön. Es ist so spannend, wie diese Techniken funktionieren und warum die funktionieren. Deswegen lass uns doch einmal in den Kopf schauen, ins Gehirn. Was passiert denn da, wenn wir entscheiden, ob wir kaufen oder nicht? Also was beeinflusst zum Beispiel, ob wir einen Preis als angemessen oder unangemessen empfinden? Und was nutzt das Gehirn, um das zu entscheiden?
Bleiben wir mal im Supermarkt-Kontext. Eine Flasche Cola kostet wahrscheinlich so um 1 Euro, würde ich mal jetzt behaupten. Wie beurteile ich jetzt, ob das teuer oder günstig ist? Wir suchen uns ja immer Referenzpreise. Wenn mir jetzt jemand in der Wüste, kurz bevor ich am Verdursten bin, eine Cola für 1 Euro anbietet, würde ich sagen, ja klar, nehme ich das. Das ist ja ein absolutes Schnäppchen, damit rette ich ja mein Leben. Mhm. Ich habe einen sehr hohen Nutzen und einen vergleichsweise geringe Kosten. Der Homo economicus aus der Volkswirtschaftslehre würde sagen, wenn der Nutzen größer ist als das Opfer, dann habe ich eine positive Konsumentenrente und dann kaufe ich das Ganze auch. Allerdings kann sich das ja auch verschieben, denn ich bin ja nicht so oft in der Wüste. Und wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und daneben ist irgendwie 1 Euro Cola, neben, weiß ich nicht, Premium-Limonaden oder Red Bull, was wahrscheinlich irgendwie 2,50 die Dose kostet, dann wirkt es wieder günstig. Und ich finde den Preis angemessen. Wenn daneben aber 20 Regale mit Leitungswasser sind für 29 Cent, dann wirkt der Euro wieder teuer. Das heißt, ich schaffe mir ja diese Referenzpreise und die können ja örtlich, wie in dem Wüstenbeispiel, aber man kann die Wüste auch durch einen, weiß ich nicht, einen Bahnhof oder einen Flughafen ersetzen, wo die Preise höher sind. Da verändert sich dann auch mein Referenzpreispunkt. Tatsächlich kann sich selbst in dem gleichen Setup die Wahrnehmung ändern, wenn wieder der Streichpreis eintritt. Mhm. Also wenn da jetzt steht, die Cola hat 1,50 gekostet und jetzt kostet sie nur noch 1 Euro, dann denke ich direkt, hey, ich habe 50 Cent gespart, mega Deal, mache ich mir doch den Warenkorb voll. Aber wenn ich mal als Beispiel nehme, ich kaufe mir jetzt ein Flugticket, weiß nicht, Wochenende.
Steht ja wieder an, Sommerurlaub kommt.
Genau, Flug, Wochenende nach Madrid, Roundtrip, 99 Euro, würde ich mal jetzt behaupten, ist ein super Preis. Wenn ich jetzt aber in den Flieger steige und mit dem Nachbarn rede und er sagt, ja, ich habe nur 49 bezahlt, dann fühle ich mich nicht mit meinen 99 total doof wieder. Und ja, wenn ich vielleicht irgendwie eine Gehaltserhöhung kriege von meiner Chefin und die gibt mir 5% mehr, dann finde ich das auch super. Und dann rede ich mit meinem Kollegen und der sagt, ich habe 10% bekommen, dann fühle ich mich auch wieder veräppelt und finde es wieder schlecht. Das heißt, es kommen immer dynamisch neue Referenzen dazu, weswegen ich dann einen Preis oder ein Gehalt oder was auch immer, eine Zahl als viel oder wenig, günstig, fair, unfair, neu einstufe.
total interessant. Also da falle ich auf jeden Fall drauf rein. Ich bin jetzt gerade mitgegangen, dachte so, ja, das passiert tatsächlich auch bei mir. Wir haben jetzt ja viel gesprochen über die verschiedenen Zahlen, die das Gehirn da als Anhaltspunkt nimmt. Damit ganz eng verbunden ist ja aber, was du auch immer so durchscheinen lassen hast, nämlich, dass das tatsächlich glücklich macht. Also dieses Gefühl, etwas gespart zu haben oder ein bisschen mehr Gewinn rausgeholt zu haben aus einer Situation, die macht einen ja tatsächlich glücklich. Und das ist so faszinierend, weil am Ende ist es ja dann eine nach außen eine rationale Entscheidung, die aber sehr stark untermauert ist mit einem emotionalen Gefühl. In dem Fall Glück, in anderen Situationen vielleicht mit einer Verlustangst oder so, dass man nichts verlieren will und deswegen den besten Deal unbedingt sich sichern will. Das finde ich nochmal spannend.
Ja, und auch da gibt es total spannende Experimente. Kahneman und Tversky, Thinking Fast and Slow, die haben dafür auch einen Nobelpreis bekommen, haben Studien gemacht, ob zum Beispiel das Glücksgefühl eines Gewinns stärker ist, als dem entgangenen Verlust zu entrinnen. Mhm. Es gibt also Experimente, wo Probanden 10 Euro in die Hand gedrückt wurden und gesagt haben, wir können irgendwie so ein Kopf- oder Zahlwette machen, 50-50. Wenn du gewinnst, kriegst du 20 Euro, wenn du verlierst 0 Euro oder du behältst einfach die 10 Euro. Und ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber 80% haben sich entschieden, ich behalte die 10 Euro. Das heißt, wenn ich etwas habe, ist die Angst, es zu verlieren, stärker, als es nochmal im gleichen Maße zu kriegen. Mhm. Das heißt, in dem Beispiel, und jetzt drehen wir das mal wieder um ins Pricing. Ob ich dir jetzt für ein Produkt 10% oder 20% Rabatt gebe, hat nicht den doppelten Effekt. Sondern tatsächlich ist der Rabatt an sich das Glücksgefühl, was du spürst. So, ah, ich habe was gespart. Und die Menge dahinter ist gar nicht mehr so stark. Also klar, bei 20% Rabatt würden wir wahrscheinlich mehr kaufen als bei 10% und bei 30% noch mehr. Aber oft ist dieser Faktor nicht linear, weil der ursprüngliche Glücksfunke bereits übergesprungen ist.
Total spannend. Lass uns mal sprechen über Dinge, die ein bisschen mehr Geld kosten. Vielleicht sowas wie Immobilien, weil ich kann mir vorstellen, dass auch da das Bauchgefühl oder die emotionale Basis unter dem Kauf nochmal eine viel größere Rolle spielt, weil man ja so viel bedenken muss. Da ist es ja nicht nur ein Preis, der auf dem Preisschild steht, sondern Preis-Leistung ist ja da unheimlich viel komplexer.
Genau. Also bei einfachen Produktentscheidungen, ich nehme jetzt wieder die Packung Brot für 1,79, da gucke ich drauf, ja, mag ich. Okay, Preis-Leistungs-Verhältnis passt, kaufe ich. Wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufe und wir haben den Prozess in unserer Familie vor 10 Jahren auch abgeschlossen, dann hast du natürlich, weiß ich nicht, 100 verschiedene Faktoren, ob jetzt ein Preis für eine Immobilie angemessen ist oder nicht. Quadratmeter, Lage, Ausstattung, Nachbarn, Anbindung, Parkplatz, wahrscheinlich noch viele, viele andere.
Das ist schon anstrengend, wenn man es nur aufzählt.
Und es ist so, dass das Gehirn normalerweise in den meisten Fällen nur 7 Informationspunkte für eine Entscheidung verarbeiten kann. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, dass viele Telefonnummern immer maximal 7-stellig waren und wir uns die gut merken konnten. Aber mittlerweile mit Handyvorwahl und so sind die meistens 11-stellig und ich kriege meine Frau noch hin, aber sonst glaube ich, war es das mit Telefonnummern, die ich auswendig kann. Und so ist es bei komplexen Entscheidungen auch. Wenn wir irgendwann, wir können uns so Pros und Cons Listen machen zwischen 2 möglichen Wohnungen, die wir anmieten oder kaufen wollen. Aber je komplizierter das Ganze wird, desto mehr blenden wir die Ratio aus und entscheiden am Ende mit dem Bauch. Und bei uns ist das tatsächlich so. Es mag banal klingen, unsere Wohnung war wirklich absurd teuer und wir zahlen da 25 Jahre an dieser Baufinanzierung und nichtsdestotrotz haben wir die gekauft, nachdem meine Frau einmal drin war und ich ein zweites Mal. Also es war wirklich die wahrscheinlich größte Kaufentscheidung, die wir jemals in unserem Leben getroffen haben und treffen werden und nichtsdestotrotz war es eine super emotionale Entscheidung, weil wir uns davon in der ersten Minute wohlfühlten und uns auch nach 10 Jahren wohlfühlen und deswegen ist das tatsächlich ein bisschen absurd, dass komplexe Entscheidungen viel mehr aus dem Bauch getroffen werden, als man denkt.
Spannend, aber ihr habt es nicht bereut, klingt so.
Nee, das war gut, also wir fühlen uns da sehr wohl.
Sehr schön. Ich würde gerne nochmal über eine andere Kategorie von Käufen sprechen, die ganz viele Menschen auch sehr regelmäßig tätigen und die sehr klein sind, nämlich sowas wie Ingame-Käufe. Also wenn man, wie ich zum Beispiel, Clash Royale spielt auf dem Handy, dann kann man ja so kleine Sachen sich dazu kaufen, irgendeinen Bonuspack oder so. Wie funktioniert das? Wie gehen Verkäufer da heran und wie kriegen sie mich dazu, tatsächlich auf Kaufen zu drücken?
Genau, vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz das Geschäftsmodell, weil nicht alle so Gaming-Nerds sind. Und ich habe ja auch einen 9-jährigen Sohn, der auch Clash Royale spielt und ich auch. Also wir könnten es an dem Beispiel festmachen, aber vielleicht auch an Candy Crush oder Pokémon Go oder Clash of Clans oder Subway Surfer. Wir reden also über Handyspiele. Die sind größtenteils im App Store oder Google Play Store gratis runterladbar. Das Modell nennt sich Free-to-Play. Und dann kann ich im Spiel Mikrotransaktionen machen. Das heißt, ich kann irgendwie für 1, 2, 5, 10 Euro mir, weiß nicht, eine Premium-Währung, sagt man immer, also Diamanten oder Goldtaler oder sowas kaufen, die ich dann oft einsetzen kann, um zum Beispiel schneller voranzukommen, dass mein Avatar hübscher wird, dass ich irgendwie Zeit spare. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Es ist aber so, dass in dieser Free-to-Play-Welt so je nach Spiel zwischen 95% und 99% der Leute, die das runterladen, nie Geld ausgeben werden. Es ist eine riesige Hürde und ich glaube auch eine soziale Hürde, deinen Freunden und Freunden zu sagen, ah, ich habe übrigens gerade 20 Euro bei Clash Royale gelassen, dann zeigen die meisten dir den Vogel. Ich versuche da auch ein bisschen gegenzusteuern, weil wir geben ja auch Geld für Brettspiele aus und für vorhin haben wir über Bier geredet und andere Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Das heißt, es ist ja schon auch ein Glücksgefühl dabei. Aber diese Schwelle einmal zu überschreiten, ist super schwer. Und die Spiele sind natürlich so designed. Das heißt, du kriegst relativ früh, nachdem du 2, 3 Glücksmomente hattest im Spiel. Das ist zum Beispiel ein finales Tutorial, dass du irgendwie die ersten 5 Levels oder so geschafft hast und dann sagst du, hey, toll, und hier hast du 10.000 Gold umsonst. Und dann kriegst du das Angebot in diesem kleinen Dopamin ausgeschütteten Event, willst du jetzt nicht mal 1,99 Euro lassen. Dann kriegst du bei Clash of Clans irgendwie den zweiten Bauarbeiter und kommst doppelt so schnell voran. Das ist ein absoluter No-Brainer, diese 1,99 zu lassen, um dafür Monate des Spielen zu sparen. Und wenn du das gemacht hast, dann werden dir immer mehr etwas teurere Angebote gemacht. Weil die Chance, dass du weiter kaufst, wird größer. Und beim nächsten Mal hast du nicht mehr das 1,99 Angebot, sondern geben sie dir 3,99 und dann 7,99. Und das sind natürlich größere Pakete. Und ich hatte das als Teil meiner Dissertation auch selber analysiert, dass wir bei Spielern gesehen haben, wenn sie einmal diese Kaufschwelle überschritten haben, immer schneller kaufen und im Schnitt immer eine größere Transaktion als vorher gemacht haben. Also bei diesen Spielen musst du die Spielerinnen und Spieler einmal dazu bringen, Geld im Spiel zu lassen. Damit haben sie diese psychologische Hürde einmal des Opfers, des Kostenausgebens überschritten. Und dann hat man die Chance, auch mehrere Transaktionen und größere von den Kunden zu erwarten.
Das ist dann wieder dieser Basket-Opener, ne?
Ja, genau. Das ist der Basket-Opener. Der ist halt für die 1,99 super billig eigentlich. Aber du gehst davon aus, dass der, jetzt wird es wieder BWLer-Deutsch, der Customer Lifetime Value, der dann zu erwarten ist, deutlich größer ist. Und wenn du es nicht machst, dann bleibt er halt bei null, dann wird er niemals Geld ausgeben und irgendwann sucht er sich ein anderes Spiel. Aber wenn er einmal dieses Investment gemacht hat, ne, dieses Investment, das kennt man, ich habe ein Investment in eine Beziehung, da komme ich jetzt nicht raus, also was Ähnliches hatte die ja, glaube ich, auch schon mal in der Folge, ne, dann habe ich auch ein anderes Commitment zum Spiel, weil ich was reingegeben habe und jetzt will ich nämlich auch was rauskriegen in den nächsten Wochen und Monaten, nämlich Spaß und deswegen gebe ich da jetzt das Geld aus.
Und das ist natürlich sehr smart, das zu koppeln an so ein kurzes Glücksgefühl, was man hat, weil dann tut es nicht mehr so weh, ne? Wenn wir wieder die Verlustangst im Blick haben.
Das ist richtig, ja.
Dann lass uns zum Schluss nochmal kurz über Abos sprechen, weil das finde ich auch faszinierend. Es gibt ja Menschen, die haben wahnsinnig viele Abos, es gibt manche, die haben gar keine. Vielleicht nehmen wir da auch ein Beispiel. Ich habe gedacht, sowas wie eine Dating-Plattform. Mhm. Manche zahlen dafür, obwohl es ja auch Plattformen gibt, die gar nichts kosten. Wovon hängt es da ab, ob ich mich für so ein Abo entscheide?
Beim Dating ist es ja so, und das habe ich auch jetzt das Wort von dir gelernt, beim heteronormativen Fall, also Männlein sucht Weiblein und umgekehrt, da ist es ja sehr klassisch wie an einer Bar oder im Club. Da ist es ja oft so, der Mann macht irgendwie den ersten Schritt, lädt die Frau auf ein Getränk ein. Das, auch wenn ich es lange nicht mehr erlebt habe, ist das, glaube ich, immer noch so. Und die meisten Dating-Plattformen wie Tinder oder Elite-Partner, die haben eigentlich eine gute 50-50-Mischung Männer und Frauen. Da arbeiten die Marketing-Teams, dass die auch gut verteilt sind. Aber die Umsätze werden halt zu 80-90% von den Männern gemacht. Mhm. Das heißt, die Zielgruppe Nummer 1 für alles, was mit Pricing, Monetarisierung und Bezahlen zu tun hat, sind erstmal die Männer. Aus diesem Grund. Und der Grund für Männer, Geld auszugeben auf Dating-Plattformen ist, ich will diese Erstansprache machen. Das heißt, ich will natürlich was schreiben können und ich will natürlich auch, dass die Frau, die ich irgendwie attraktiv finde, mir auch antwortet. Das heißt, bei diesen Dating-Apps ist es so, dass du erstmal ein Nachrichtenkontingent kriegst und möglicherweise auch irgendwie eine Priorisierung, dass deine Nachricht nach oben ist, während die Free-Nachrichten irgendwie irgendwo unten mitschwimmen. Oder ich glaube, bei Tinder gibt es diesen Super-Match oder Super-Like, den du dann auch nochmal overrulen kannst, wo du irgendwie mehr oder weniger erzwingen kannst, dass die Frau dich dann auch sieht. Und das heißt, es ist mehr Aufmerksamkeit und eine, jetzt bin ich hier im Denglisch, eine bessere Response Rate. Mhm. Und aber auch psychologisch sind Dating-Plattformen natürlich spannend, weil mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass du lange Dissertationen schreibst über dich, dass du gerne Pudel magst und lange Spaziergänge und gerne zum Norwegen zum Angeln fährst, sondern meistens ist es ja so links-rechts-swipen. Mhm. Und auch dort werden die Bilder ja sehr selektiv ausgespielt. Also da gibt es Algorithmen dahinter, die nach 20 Mal swipen sehen, ah ja, der Sebastian, der mag lieber, weiß ich nicht, blaue Augen, dunkle Augen, so banal wie es ist. Es ist ja nun mal ein sehr visueller Auswahlprozess und sieht aber auch andersherum, wie oft wird denn eigentlich der Sebastian geliked von anderen? Und dann kriege ich so ein Scoring hinter den Kulissen, dann bin ich vielleicht irgendwie eine 4 von 10 so ungefähr. ja, und dann werden mir halt aber auch irgendwie die Profile angezeigt, die so ungefähr in meiner Liga spielen, würde ich mal sagen. Also vielleicht ist es dann eine 5 und eine 6, weil man will ja immer eins höher sozusagen in dieser fiesen Zehner-Skala sich neu verorten. Und tatsächlich werden dann beim Dating mir keine 9 und 10 angezeigt, weil ich weiß, das Topmodel kriege ich eh nicht. Sozusagen, die antwortet mir nicht. Die wird von 100 anderen, die besser aussehen, auf dieser Plattform angeschrieben. Und die Einsen und Zweien will ich vielleicht auch nicht haben. Das heißt, es ist eine sehr starke Ausspielung. Dahinter sind halt auch Bilderkennungsmodelle, eine KI, die mir dann auch immer das Gefühl gibt, ja, ich kriege genug, die so in meinem realistischen, attraktiven Raster sind und die mir aber auch antworten können. Also das ist wirklich ein hochdesignter Prozess und natürlich bei allen fiesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, ist das natürlich aus Monetarisierungsform sehr, sehr fein granular ausoptimiert.
Okay, also nichts mit zufälliger Ausspielung und zufällig die Liebe des Lebens finden. Das ist alles so ein bisschen geplant hinter den Kulissen. Super. Vielen Dank, Sebastian. Das waren ganz tolle Einblicke in die Psychologie der Preise. Ich versuche mich mal an einem kurzen Fazit. Das war jetzt sehr dicht, was wir besprochen haben. Aber was ich so mitgenommen habe, ist zum einen, Geld ausgeben tut Menschen weh. Wir haben über die Verlustangst gesprochen, also die Emotionalität, die darunter liegt. Und deswegen reagiert das Gehirn und damit reagieren wir sehr positiv auf Rabatte, auf Anker bzw. Referenzpreise, also wenn wir das Gefühl haben, ist ja alles immer sehr relativ und gefühlsbasiert, wenn wir das Gefühl haben, etwas zu sparen oder einen guten Deal zu machen oder im Verhältnis zur Leistung ein besonders günstiges Angebot zu bekommen, dann tun wir das, weil das wiederum ein Glücksgefühl in uns auslöst und den Schmerz des Ausgebens des Geldes etwas lindert. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen und vielleicht erinnert ihr euch an Sebastians Worte, wenn ihr das nächste Mal auf den Dating-Plattformen unterwegs seid oder im Supermarkt steht und auf die Rabattschilder guckt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Nevermind. Falls ihr uns noch nicht bewertet habt auf den Plattformen, macht das sehr gerne. Das geht bei allen Plattformen, bei Spotify, bei Apple Podcasts, egal wo ihr uns hört. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der so ein typischer Impulskäufer ist oder eine typische Impulskäuferin, dann leitet doch gern diese Folge weiter an denjenigen. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema strategische Inkompetenz, wenn Menschen schon könnten, aber nicht wollen.